Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Höniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute melden wir uns mal außerhalb unseres normalen Veröffentlichungsrhythmus mit einer Sonderausgabe unseres Formats Finanzküche reagiert. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag.
Genau, am Freitag und Montag haben sich ja dramatische Szenen abgespielt an den internationalen Aktienmärkten. Es ging erstmal ganz schön weit nach unten. Am Montag hat sich es dann wieder ein bisschen entspannt. Wir schauen uns mal an, was eigentlich passiert ist. Schwerpunkt heute ein bisschen USA. Dann gucken wir mal, was in Japan passiert ist. Und ja, nehmen das mal etwas auseinander, um zu schauen, ist es jetzt nun der Crash, auf den die halbe Welt gewartet hat, oder ist es vielleicht doch einfach nur eine normale Marktkorrektur?
Genau, viel, viel wichtiger ist aber, und das ist so der Aufhänger heute neben den aktuellen Geschehen, was wir quasi als Aufhänger nehmen für das eigentliche Kernelement, ist einmal, wie gehe ich mit sinkenden Kursen um? So. Ganz praktisch, wir wollen hier nicht in die Live-Berichterstattung primär reingehen, sondern was kann ich mir davon mitnehmen für mein Portfolio? Wie sollte ich in solchen Phasen reagieren? Kann ich ganz entspannt bleiben? Sollte ich handeln? Genau, das wäre noch so quasi das aufbauende Element auf der ja, Ursachenforschung für die letzten Tage.
Genau, los geht's. Was ist am Freitag passiert?
Ja, Konjunktursorgen in den USA fasst eigentlich ganz gut zusammen. Gleich gepaart noch mit einem Ostkonflikt, der wieder aufköchelt, beziehungsweise die ganze Zeit geköchelt hat und jetzt am Kochen ist. Warten ja alle auf den Gegenschlag gegen Israel. Sind wir mal gespannt, dass er, ob er kommt und hoffen, dass er nicht kommt oder nur in geringem Umfang kommt. Dass da alle Vorsicht walten lassen, das ist mir viel, viel wichtiger als irgendwelche Wirtschaftsthemen, dass da möglichst wenig Menschen oder am besten gar keine zu Schaden kommen. Aber das belastet natürlich auch immer die Märkte, solche Themen. Wir haben während Ukraine-Krieg schon gesehen, dass es da nach unten ging, wo es losging. Mittlerweile haben sich die Märkte dort wieder berappelt. Mit regionalen Konflikten können die Kapitalmärkte relativ gut umgehen tatsächlich. Da stellen sich halt Lieferketten im Zweifel um. Das dauert ein bisschen, gibt es Reibung. Reibung erzeugt Wärme und dann geht es irgendwann wieder nach oben. So. Globale Konflikte werden dann schon deutlich schwieriger, wenn alle mit in Mitleidenschaft gezogen werden, wie beim Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber sowas hoffen wir uns für die Zukunft nie wieder erleben zu müssen. Wir selber haben es natürlich nicht erlebt. Aber das sind natürlich Themen, die man dort bei den Kapitalmärkten nicht außen vor lassen kann. Und das zweite Thema, und da hatten wir ja letztens erst drüber geredet, wie weit die Realwirtschaft die Kapitalmärkte beeinflusst, wo ich ein Plädoyer dafür gehalten habe, dass es ja doch schon so ist, dass die Aktienmärkte oder die Kapitalmärkte an sich ein ganz gutes Stück ja, in der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung dann auch orientieren, langfristig, auch kurzfristig. Da wird ja immer mit Spannung so ein bisschen drauf geschaut, Arbeitsmarktdaten USA. Und dort hatten wir es einfach, dass weniger Jobs entstanden sind als erwartet. Ich glaube, gut 100.000 neue Jobs wurden geschaffen. 160, 170, 180.000, so die Dreh braucht die USA, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten, weil immer mehr Menschen in den Arbeitsmarkt drängen. Also die USA hat noch nicht so ein drastisches Demografieproblem wie vielleicht Deutschland zum Beispiel. Also dort steigt die erwerbstätige Bevölkerung gerade. Und deswegen brauchen die immer wieder neue Jobs, um eben die Arbeitslosenquote dort konstant zu halten. Und die Sorge ist halt, wenn die Arbeitslosenquote steigt, dann fangen die Leute an, vorsichtiger Geld auszugeben, beziehungsweise die Unternehmen antizipieren das und rechnen damit, dass weniger konsumiert wird. Konsum ist ein ganz großer Treiber der amerikanischen Wirtschaft. Und wenn die Menschen dann aus Konjunktursorgen anfangen, ihr Geld zurückzuhalten, dann gibt es dann wirklich den Konjunkturdip nach unten. Das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen. Das ist ja auch das, was wir hier in unserer Unternehmensplanung regelmäßig mit einbeziehen. Wie ist so das Gesamtbild? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt wirklich, um die Ausgaben zu steigern oder nicht? Und da interessiert mich natürlich noch viel, viel mehr als der Ist-Zustand das, was ich für die Zukunft erwarte. So, und wenn ich ein negatives Bild für die Zukunft habe, fange ich an, mein Geld zusammenzuhalten und weniger spendabel auszugeben oder weniger mit vollen Händen auszugeben und eben Rücklagen aufzubauen. Und dann, wenn das viele machen, stockt halt so ein bisschen das Element, was das Wachstum auch so ein Stückchen antreibt und was neue Jobs schafft. Und die Kapitalmärkte zinsen das dann immer gleich für die Zukunft ab, sodass die Effekte für die Zukunft sehr, sehr stark wiegen. Und dann hatten wir eben diesen Dip am Freitag, sehr, sehr starken Dip nach unten, wo die Technologiewerte sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich weiß gar nicht, ob es Montag oder Freitag war, wo Amazon alleine zwischendurch mal 11% im Minus war und dann den Tag mit 5% Minus geschlossen hat. Dann war dann schon wieder eine leichte Erholung zu sehen. Auch Apple zwischendurch mal dramatisch abgestürzt, hatte Warren Buffett, glaube ich, die Hälfte seines Aktienpaketes im Wert von weit über 100 Milliarden auf den Markt geworfen. Ja. Oder hatte das schon auf den Markt geworfen und ist dann nur bekannt geworden. Er muss ja dann immer das dann ab und zu mal dann reporten. Und das ist natürlich was, was dann zusätzlich dann immer noch mit auf diese negative Stimmung drückt. Ja, und das hat sich Montag dann nochmal verstärkt. Und da ist ja in Japan ein bisschen was passiert. Genau. Also letzten Monat oder letzte Woche schon. Wir nehmen den Podcast gerade am 7. August auf, also Mittwoch. Und letzte Woche hat die japanische Notenbank an den Leitzins angehoben, weißt du,
nach
welchem Maß?
Nach 17 Jahren. Das ist auch nur ganz leicht, also gar nicht mal so doll. Ich glaube, der erste Schritt war von 0,1% auf 0,25%.
Ich glaube, sie sind sogar bei 0,0 gewesen und sind auf 0,25 hoch, also 25 Basispunkte.
Ja. Genau, also Japan hatte ja immer ein Problem damit, dass die Bevölkerung kein Geld ausgibt. Deshalb haben sie ja den Zins so runtergesetzt, damit die Leute nicht mehr so viel sparen, sondern eher konsumieren. Und ja, jetzt hatten sie ja auch zuletzt eine leicht erhöhte Inflationsrate, nicht so schlimm wie bei uns. Und jetzt hat sich dann die Bank of Japan mal dafür entschlossen.
Einen drastischen Zinsschritt.
Naja, der Schritt an sich war ja vielleicht nicht drastisch, aber die Auswirkungen eben.
Ja, weil es eben immer, und das meine ich immer mit die Zukunft ist dort entscheidend, es sendet halt ein Signal.
Ja.
Und das Signal ist, wir verabschieden uns von der ganz, ganz ultra lockeren Geldpolitik. Und Geld ist nicht mehr kostenlos zu haben. So. Und dieses kostenlos zu habende Geld, was in den letzten Monaten, Jahren dort zu haben war, das wurde in Japan aufgenommen. Also die wussten, in Japan kann ich zinsgünstige Kredite nehmen oder Kredite quasi zum Nulltarif fast. Und hatten da dann die Möglichkeit, Investoren das Geld in Japan aufzunehmen und haben das dann global angelegt in Märkte, wo höhere Renditen zu erzielen sind. Normalerweise macht man das in Anleihen, dass man dann sagt, okay, ich nehme in Japan, verschulde ich mich und lege dann zum Beispiel in US-Staatsanleihen an für 5% oder sowas aktuell. So, und das natürlich von 0 zu 5 kann ich das Ganze hebeln. Der Deal funktioniert aber nur so lange, wie die Währung, also wie der Wechselkurs stabil ist.
Genau, der Yen war jetzt in den letzten Monaten, Jahren immer weiter abgewertet im Gegensatz zum Dollar, eben auch aufgrund dieses Trades, weil wenn ich natürlich Yen nehme, dann in die USA gehe, dann will ich ja mal die Yen loswerden und dafür den Dollar haben. Das heißt, da passiert immer noch was, also wird der Yen weiter abgewertet.
Ja.
Und genau, wenn das dann, das hat natürlich die Unternehmen in Japan gefreut, gerade die großen Unternehmen, die sehr viel exportieren, für die war das natürlich gut, wenn der Yen abgewertet ist. Und das hat sich dann jetzt mit der Zinserhöhung alles ein bisschen verdreht.
Ja. Also wir sind, ich habe hier gerade Yen-Dollar-Kurs offen auf 3-Jahres-Sicht, hat der Dollar, habe ich hier einen Plus von 34% stehen. Auf Monatssicht hat der Yen aber 8% an Wert gewonnen, so, bis 9%. Und jetzt hast du das Problem, wenn du halt quasi japanische Schulden hast und davon Assets gekauft hast in Dollar zum Beispiel, dann musst du plötzlich 8-9% mehr zurückzahlen als ursprünglich aufgenommen. Und da haben natürlich viele Investoren dann ihre Position glatt gezogen und haben gesagt, okay, wir verkaufen jetzt Assets, um das Geld wieder zurückzubekommen, um das Risiko pleite zu gehen, dort zu minimieren.
Ja.
Und dieser Effekt hat sich eben dadurch verstärkt, dass am Freitag durch zum einen diese konjunkturtrüben Aussichten in den USA und schwache Quartalsberichte der Tech-Unternehmen, hat sich am Freitag schon so eine Negativentwicklung losgeschlagen. Und jetzt waren die, nicht mal wo Carry Trades, waren die Investoren damit konfrontiert, dass sowohl der Yen aufgewertet hat, als auch die Assets, die sie in Dollar gehalten haben, abgewertet haben. Das heißt, sie wurden aus zwei Richtungen quasi unter Druck gesetzt. Und da haben sehr, 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 sehr viele Investoren ihre Position dort glatt gezogen und Verkäufe getätigt und damit am Montag das Ganze nochmal verstärkt. So. Und das hat quasi dazu geführt, dass wir Verluste gesehen haben an zwei Tagen, die wir eigentlich seit Corona fast schon oder seit Ukraine-Krieg so nicht mehr gesehen haben in der Intensität. Und das war schon ein Stück weit was Besonderes dahingehend, dass wir in den letzten Wochen und Monaten fast schon beängstigend ruhige Kapitalmärkte hatten, fand ich. Das ging immer mal so ein halbes Prozent runter, 1% hoch, insgesamt so eine positive Tendenz auf neue Höchststände. Und du dachtest, okay, das ist ja hier ein übelster Kuschelkurs. So kennst du die Aktienmärkte eigentlich gar nicht. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Es wechseln sich Phasen ab zwischen ruhigem Anstieg, ruhigem Niedergang und turbulenten Zeiten. Und das gehört eben alles dazu. Und das ist ein Punkt, den ich mir mitnehmen kann aus so einer Zeit, dass ich mich eben nicht an Zustände gewöhnen sollte und die von heute auf morgen ändern können.
Ja.
Fällt dir noch ein wichtiger Grund ein? Aus meiner Sicht war das so die Haupttreiber der Kurssenkungen der letzten Tage.
Ja, also von den, genau, was wir besprochen haben, ja.
Ja, damit kommen wir zu Ableitungen. Wie gehe ich denn mit solchen sinkenden Kursen um? Also es war wirklich, ich glaube MSCI World ist so fast auch 8%, ich habe es jetzt hier nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber auf jeden Fall Richtung 10% abgestürzt innerhalb von ein paar Tagen. So. Das ist schon ein Ding. Also ist ja schon breit aufgestellt, hat also auch viele ETF-Investoren getroffen. Und das ist eine gute Gelegenheit, um so ein paar Ableitungen fürs eigene Handeln mitzunehmen. Wenn ich natürlich jetzt rein im Technologiebereich zum Beispiel unterwegs war, ging es zwischendurch natürlich noch viel, viel stärker runter. Auch die Kryptowährungen sind sehr stark unter die Räder gekommen. Ich glaube, Bitcoin zweistellig verloren, Ether nochmal deutlich stärker verloren. Und das Erste, was ich da immer machen würde, um mich vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen, wäre so dieser Schritt zurück und zu sagen, okay, wie sieht es denn auf einem längeren Zeitraum aus? Weil wir kommen ja aus einer Phase, wo die Kurse sehr, sehr stark nach oben gegangen sind. Und auf Jahressicht sind wir zum Beispiel für den MSCI World immer noch im Plus. Also das, ich habe ja gerade den Chart offen, in den letzten 12 Monaten, ich habe jetzt hier den beispielhaften Amundi MSCI World offen und auf einen Zeitraum von 12 Monaten stehen noch fast 15% plus. 6 Monate sind es 4%, seit Jahresanfang auch leicht im Plus. So. Das heißt, man sollte mal tief durchatmen und sagen, okay, es ging jetzt nach unten, aber wenn ich das längere Bild im Blick habe, sieht es immer noch gut aus und auch auf der mittleren, fast schon kurzfristigen Schiene. Ganz kurzfristig natürlich blöd. Wenn ich gerade eingestiegen bin, blöd.
So. Ja, aber nur am Anfang blöd. Im Laufe der Zeit sollte ja dann wieder die Aufwärtsbewegung kommen, langfristig.
Also was ich immer im ersten Schritt mache, ist, wenn die Dinge aus dem Ruder zu laufen scheinen, ich gehe den Schritt zurück und schaue mir langfristige Daten an. Am besten aus den letzten 100 Jahren. Und dann wird mir klar, dass das hier höchstwahrscheinlich ein Sturm im Wasserglas bleibt. Vor allem, weil diesmal im Vergleich zu den letzten sehr, sehr starken Rückgängen, Corona, Ukraine-Krieg, nicht ganz so ein extremes Ereignis dahinter stand und man erstmal nach Erklärungen vielleicht von außen suchen musste. Wir können es jetzt auch im Nachhinein super erklären.
Ja, wie immer.
Ja. Im Vorhinein war es natürlich nicht möglich. Ich kenne ja auch die Arbeitsmarktdaten nicht, bevor sie rauskommen. Yeah. Und du rechnest nicht damit, dass dann die Tech-Konzerne gleichzeitig negative Quartalsbilanzen vorlegen und dann Investoren in Japan ihre Position glattstellen müssen.
Wir können jetzt aber auch nicht sagen, dass es jetzt nicht vielleicht morgen auch schon wieder nach unten gehen könnte. Also kann genauso wieder passieren, dass nochmal ein scharfer Sprung nach unten geht. Was ich zusätzlich einmal zu dem Schritt zurück noch machen würde, ist vielleicht auch in dem Moment erstmal bleiben und sich selber mal einfach zu befragen, okay, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich mit meiner Geldanlage in so einer Situation? Also ist ja ein ganz guter Test, um einfach mal zu schauen, bin ich vielleicht zu risikoreich eingestellt oder passt das oder zu wenig Risiko? Wie fühle ich mich, wenn wirklich mal so was Schlimmes passiert? Wie geht's mir gerade? Kann ich das aushalten oder auch nicht? Und dann kann man ja auch daraus Schlüsse ziehen.
Ja, das ist quasi der perfekte Augenblick für mich immer, um dann zu hinterfragen, sind die Entscheidungen, die ich getroffen habe, passend?
Ja.
Lässt sich ja häufig auch bei Anlegern beobachten, dass die Risikobereitschaft steigt, wenn die Kurse steigen und die Risikobereitschaft sinkt, wenn die genau. Kurse sinken. Genau, sollte aber dann immer wirklich hinterfragen, verkaufe ich jetzt, weil meine Anlagestrategie nicht passend zu mir ist oder verkaufe ich nur, weil ich Angst habe?
Genau.
Letzteres wäre ziemlich blöd. Also nicht blöd im eigenen Sinne, es ist einfach eine suboptimale Entscheidung. Und drüber schlafen. Also nichts aus einer Laune heraustreffen, sondern wirklich drüber schlafen. Am besten mehrere Tage. Und dazu gehört zu dieser rationalen Überprüfung der Anlagestrategie, passt meine Risikobereitschaft? Bin ich bereit, das Risiko, was ich vorher eingegangen habe, zu tragen? Punkt Nummer 2, habe ich das Risiko überhaupt realistisch wahrgenommen? Gerade in den letzten, ja fast schon Dekade bald, sind wir ein bisschen verwöhnt. was die Kursentwicklung angeht. Klar, wir hatten zwei Dips zwischendurch mit Ukraine und Corona, aber beides Male ging es relativ schnell danach wieder hoch. Wir hatten auch Phasen, da hat es 10 Jahre und länger gedauert, bis man aus so einem Tief wieder auf plus minus null war. Das muss man sich vergegenwärtigen am Aktienmarkt. Kann durchaus Phasen geben. Wir hatten es für den japanischen Aktienmarkt, der war übrigens quasi ein Epizentrum der Rückgänge der letzten Tage. Ich glaube, an einem Tag ging es da zweistellig runter für den Nikkei.
Ja.
So, und jetzt ging es wieder fast zweistellig hoch. Ja. Also das war eine reine Achterbahnfahrt, aber immer noch deutlich unterm Höchstkurs.
Ja. Genau, aber das hatten wir uns ja auch schon mal in ein paar Artikeln angeschaut, was es damit auf sich hat, dass der neue Höhepunkt erst 30 Jahre nach dem letzten wieder eingetroffen ist.
Ja.
Hatte aber ja auch seine Gründe.
Sich diese Dauer von Verlustphasen auch zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Um dann auch zu schauen, ist meine Anlagestrategie nicht nur aus Risikobereitschaft, Risikowahrnehmungsgründen passend, sondern auch aus Sicht der Risikotragfähigkeit. Das heißt, kann ich das Risiko, was ich eingegangen bin, tragen, wenn ich zum Beispiel in 2 Jahren Immobilie kaufen will und mein Eigenkapital steckt komplett im Aktienmarkt, sollte ich das sehr, 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 sehr kritisch hinterfragen, um nicht zu sagen, hinterfragen, ob es eine falsche Entscheidung ist. Weil Eigenkapital für eine Immobilie, was fest eingeplant ist, ja, dann ist der Aktienmarkt vielleicht nicht unbedingt der richtige Ort dafür, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja.
So. Also Risikotragfähigkeit abklopfen nochmal und kann man dann gleich mitmachen, Ertragsbedarf.
So. Ja.
Bin ich genug Risiko eingegangen, um meine Erträge für die Zukunft, die ich brauche, auch erzielen zu können? So. Also das sind so die Risikopunkte, die man dort abklopfen kann, um sich auch nochmal Sicherheit zu schaffen, dass man dort die richtige Entscheidung getroffen hat im Idealfall. Und der nächste Schritt, das kann man dann auch nochmal überprüfen, ob das Portfolio so, wie es hingestellt hat, funktioniert. So. Wir haben zum Beispiel nicht nur also große und mittelgroße Unternehmen im Portfolio, sondern auch kleine. Die wurden auch verprügelt, sind auch runtergegangen. Aber zum Beispiel Substanzportfolios waren, glaube ich, ein Ticken stabiler, weil da weniger technologielastig. Ja. Und was man sehr, sehr stark gesehen hat, ist eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht gelaufen ist im Vergleich zum Rest der Wirtschaft, die Immobilienunternehmen, extrem stabil. Also da sind wir schon wieder auf Höchstkurs, wenn ich mir da die Kurse anschaue teilweise. Also nicht der einzelne Immobilienunternehmen an sich, sondern wenn ich mir da so einen kompletten ETF zusammengeschraubt habe, da ging es so gut wie gar nicht runter. Wenn ich da einen Anteil im Portfolio habe, wunderschöne Stabilisierungseffekte in den letzten 2 Tagen. Das Gleiche gilt, wir hatten ja schon mal Schwellen in der Staatsanleihen besprochen als etwaigen risikoreichen Portfoliobestandteil, haben auch als Stabilitätsanker im Portfolio super funktioniert die letzten Tage. Und da sieht man, dass auch Anlagen, die man vielleicht in den letzten Jahren schlechter gelaufen sind als zum Beispiel in MSCI World, wenn man jetzt ein ganz klassisches Produkt nimmt, dass die auch, also die Stärkephasen dieser Anlageklassen werden kommen. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo sie schon angedeutet haben, wie wertvoll es sein kann, im Portfolio sich noch ein bisschen breiter aufzustellen, als es nur die ganz großen Unternehmen dort, die ja relativ technologielastig sind, ins Portfolio zu stellen. Und das freut mich dann immer ganz besonders, wenn man sieht, dass das, was man sich so ein bisschen in seinem Hinterstübchen ausgedacht hat, wenn das funktioniert und Ruhe reinbringt. Und was man auch gesehen hat, ist, dass die risikoarmen Anlagen, wie zum Beispiel ganz kurz laufende deutsche Staatsanleihen, auch extrem stabil. Also auch die haben funktioniert. Je kürzer die Laufzeit, umso stabiler. In der Laufzeit von 0 bis 1 Jahr ging da gar nichts nach unten. Habe gar nicht geguckt, wie es bei etwas länger laufenden war. Aber was ich jetzt in Portfolios gesehen habe, auch die müssen relativ stabil gewesen sein. Also sowohl der risikoarme Anker in unserem Portfolio hat funktioniert, als auch im risikoreichen Portfolioanteil die breitere Aufstellung auf noch verschiedene Anlageklassen hat funktioniert. Und das ist eine sehr, sehr schöne Bestätigung. Und was für uns, für die Beratung eine schöne Bestätigung war, dass keiner panisch angerufen hat.
Stimmt.
Und wir haben nicht eine E-Mail dazu bekommen.
Ja.
Also das ist dann auch immer so eine kleine Bestätigung unserer Arbeit. Genau. Also zusammenfassend, ja, entspannt einen Schritt zurück machen, das große ganze Bild in Betracht nehmen. Wie sieht es denn auf Jahressicht aus? Wie sieht es auf 5-Jahressicht aus? Wie sieht es vielleicht auf 10-Jahressicht aus? Dann guter Punkt von dir, das, wie fühle ich mich im Moment damit? Habe ich das richtige Risiko fürs Portfolio gewählt? Ja, nein. Und dann die rationalen Elemente noch dahinter. Kann ich das Risiko tragen, was hier aktuell läuft? Und das vielleicht noch ganz wichtig, nicht versuchen zu timen. Also wenn ich mich zum Beispiel für einen Ausstieg entschieden habe und dann gucke, ah ja, ich warte noch noch und warte noch und warte noch. Während Corona hätte ich da 3, 4, 5 Tage gewartet und hätte zu 20% weniger verkauft. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, jetzt ganz heute habe ich größere Transaktionen veranlasst, was man schon feststellt, wenn oder was ich meine festzustellen, ist, dass an solchen turbulenten Tagen versuche ich mich eher rauszuhalten beim Handeln. Und gerade hier, wo jetzt nicht so das ganz große Element wie irgendeine globale Infektion oder sowas dahinter steht, sieht man doch dann häufig, dass ich, wenn es sich beruhigt und gegen Bewegung vielleicht kommt, dass man da schöner handeln kann und vielleicht noch Mehrwert erzielen kann, wenn man nicht in dem ganz großen Trubel handelt. Ich hatte das einmal ganz am Anfang meiner Karriere, wenn man so möchte, wo wir in einem Moment, wo die Märkte sehr, sehr turbulent waren, risikoarme Anlagen gekauft haben. Ich habe vergessen, Limit zu setzen. Und da kam gerade auch bei deutschen Staatsanleihen so ein Peak und da haben wir 1% teurer gekauft, als es sein musste. Und seitdem arbeite ich auch gerade im risikoarmen Bereich immer mit Limit-Order, aber auch im risikoreichen Anteil eigentlich, wo ich sage, okay, wo ist der Kurs gerade? Und dann setze ich das Limit leicht drunter an, damit ich nicht irgendwie so eine Spitze nach unten oder sowas mitnehme und für einen bescheidenen Kurs verkaufe oder halt das Limit nach oben, also je nachdem, ob ich verkaufe oder nicht, Limit nach oben oder nach unten setzen, um einfach zu verhindern, dass gerade irgendwie so ein Peak im Orderbuch mir einen schlechten Kurs für meinen Trade bringt. Genau. Hast du noch was?
Nö. Ich glaube, wir haben soweit alles besprochen, was wichtig ist, alle Dimensionen, die man beachten sollte. Und ich hoffe, dass das auch für unsere Hörerinnen und Hörer hilfreich ist, sich da noch mal ein bisschen Gedanken zu der eigenen Geldanlage zu machen und besonnen zu handeln.
Im Idealfall hat man gemerkt, dass das Portfolio funktioniert, was man aufgestellt hat.
Genau.
Dass die Risikoausrichtung passend ist und dann macht man einfach gar nichts.
Genau.
Wenn es ganz weit nach unten geht, kann man da mal über ein Rebalancing nachdenken.
Ja.
Wir haben uns da feste Quoten gesetzt, wo ab einem gewissen Punkt nach unten wertabhängiges Rebalancing stattfindet und feste Zeiträume, wo wir dann regelmäßig drauf schauen, wie sieht es gerade aus und dann Rebalancing durchführen. Also einfach die Zielgewichtungen wiederherzustellen, um die Produkte nachzukaufen, die gerade schlechter gelaufen sind. Genau, und vielleicht die zu verkaufen, die gerade besser gelaufen sind. In dem Fall wäre es, die schlechter gelaufenen irgendwann aufzustocken und dafür vielleicht risikoarme Anlagen abzuschmelzen.
Genau. Ja.
Alles klar, damit sind wir durch.
Ja, mit unserer Sonderausgabe. Und ansonsten hören wir uns aber regulär am nächsten Sonntag. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.